Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm 73 Milliarden Euro. Eine enorme Summe, die VW in die Elektromobilität stecken will in den kommenden 5 Jahren. Nach Dieselgate, also alles auf Elektro, kann das aufgehen. Gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber, der Teil-Lockdown läuft. Ob er sein Ziel erreicht, die Zahl der Infektionen einzudämmen, lässt sich noch nicht sagen. Eigentlich sollten die Beschränkungen ja Ende des Monats aufhören. Ob das aber so sein wird? Am Montag beraten Kanzlerin und die Länder über das weitere Vorgehen. Wie viel Lockdown ist nötig, wie viel verträglich? Brigitte Scholtes zu Erwartungen und Sorgen der Wirtschaft.
Immer noch steigt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland. Heute meldete das Robert-Koch-Institut einen neuen Höchststand von 23.542 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. 12.200 Menschen sind inzwischen an oder mit dem Coronavirus gestorben. 3.216 Menschen werden aktuell auf Intensivstationen wegen Covid-19 behandelt. Bis der Teil-Lockdown sich in den Infektionszahlen niederschlägt, so das RKI, vergehen 2 bis 3 Wochen. RKI-Chef Lothar Wieler hatte gestern jedoch auch etwas Hoffnung verbreitet.
Was mich vorsichtig optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass die Fallzahlen seit einigen Tagen etwas weniger stark zunehmen. Die Kurve flacht sich ab.
Von einer deutlichen Besserung der Lage aber kann noch keine Rede sein. Und deshalb dürften Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag eher eine Verlängerung der aktuellen Maßnahmen vorbereiten. Die Gastronomie, Theater, Kinos und Sportstätten dürften also auch über den November hinaus geschlossen bleiben. Und das hätte dann konkrete wirtschaftliche Folgen, rechnet Jörg Krämer vor, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Wir wissen ungefähr, welchen Anteil diese Dienstleister am Bruttoinlandsprodukt haben. Und von daher können wir ungefähr sagen, dass ein Monat Lockdown das Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal um 1% senken dürfte. Wenn der Lockdown jetzt aber nicht nur den November beträfe, sondern auch den Dezember, dann wäre das Minus beim Bruttoinlandsprodukt nicht nur 1, sondern 2. Und dann würden wir vermutlich auch beim Wirtschaftswachstum unter die Null rutschen und einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts sehen.
Der Einzelhandel ist zwar vom Lockdown-Light nicht direkt betroffen, indirekt aber spürt er die Einschränkungen deutlich, sagte Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Heute geht man nicht in die Stadt, um sich nur eine Jeans zu kaufen, sondern man geht in die Stadt, um einen Erlebniskauf zu haben, um auch mal einen Cappuccino zu trinken und vieles andere mehr. Und deshalb plädiere ich beispielsweise dazu, dass man zumindest in den Innenstädten auch die Gastronomie wieder öffnet, damit der stationäre Handel das so wichtige Weihnachtsgeschäft mitbekommt.
Schließlich habe gerade die Gastronomie stark in Hygienemaßnahmen investiert. Doch schon vor dem neuerlichen Teil-Lockdown seien weniger Menschen zum Einkaufen in die Innenstädte gegangen, sagt Krämer.
Mittlerweile sind nur noch halb so viele Menschen in den Geschäften wie vor Corona-Zeiten. Also von daher leidet der Einzelhandel, auch wenn die Geschäfte grundsätzlich offen bleiben. Der private Konsum insgesamt geht natürlich nicht ganz so stark zurück, weil die Menschen zunehmend ausweichen auf Bestellungen im Internet.
Aktuell hilft der Staat den betroffenen Unternehmen und erstattet ihnen bis zu 80% ihrer Umsatzausfälle, gemessen an den Umsätzen des November 2019. Das sei eine richtige Maßnahme, sagt Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank.
Natürlich helfen die 10 Milliarden, die ja laut Finanzminister Scholz wahrscheinlich sogar aufgestockt werden, für die betroffenen Bereiche im November deutlich, wobei man da sicherlich aufpassen muss, dass man nicht sich eine abhängige Wirtschaft heranzüchtet. Also man muss sich diese Hilfen doch auch vornehmen und man muss ganz herausstellen, dass derartige Maßnahmen einmalig oder in diesem Fall zweimalig sein können, aber nicht permanent werden können.
Aktuell sind es jetzt weitgehend die Dienstleister, die von den Corona-Maßnahmen betroffen sind. Der Industrie aber geht es gut.
Wir haben eine sehr starke Nachfrage aus China. Also von daher wird die Industrie wohl im 4. Quartal eher die Wirtschaftsleistung stabilisieren.
Doch bleibt es so, werde der Einbruch nicht vergleichbar sein mit dem des 2. Quartals. Da war die deutsche Wirtschaft gegenüber dem Vorquartal um knapp 10% geschrumpft, hatte sich im 3. Quartal jedoch wieder erholt mit einem Plus von 8,2%.
Brigitte Scholtes war das. Neben den Ärzten sind die Pflegekräfte diejenigen, die die Schlüsselposition für die Bewältigung der Corona-Pandemie innehaben. Aber in der Pflege herrscht akuter Personalmangel schon vor der Pandemie. Als Gegenmaßnahme wurde im Sommer 2018 eine, so der Titel, konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen, in Anlehnung an andere sogenannte konzertierte Aktionen im Gesundheitswesen, die es immer wieder gab, um Problemlagen in den Griff zu bekommen. Volker Fintermer zur Zwischenbilanz in Sachen Pflege, die der Bundesgesundheitsminister heute zog.
Mit den Zwischenbilanzen ist das so eine Sache. Den erheblichen Personalbedarf in der Pflege, den gibt es schon lange. 40.000 Vollzeitstellen fehlten bereits im vergangenen Jahr. Und mit den geplanten Bemessungsgrenzen für die Personalausstattung werden das rechnerisch noch deutlich mehr. Und Corona verschärft das Problem zusätzlich.
Diese Pandemie hat in der Pflege eine schwierige, oft unzureichende Lage noch weiter verstärkt. Sie ist quasi ein Problembeschleuniger für die Pflege und wirft auch wie ein Brennglas im Grunde die Probleme noch mal auf, die auch vorher schon wir ja im Bereich der Pflege diskutiert haben und gesehen haben.
Sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Initiative der drei Minister Spahn, Heil und Giffey wurde bereits vor 2 Jahren auf den Weg gebracht und ein Jahr darauf wurden die Pläne zur Abhilfe festgezurrt. Die Ziele lagen auf der Hand. Mehr Pflegepersonal, mehr Ausbildungsplätze und damit einhergehend auch eine bessere Bezahlung für die Beschäftigten. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn sich die Lage trotz einiger gesetzlicher Maßnahmen nur bedingt verbessert hat. Spahn sprach von einem Marathon und von relativen Erfolgen.
So stark wie in dieser Legislaturperiode sind die Löhne in der Pflege wahrscheinlich noch nie gestiegen. Und für so viele zusätzliche Pflegestellen hat auch noch keine Regierung vorher gesorgt. Wir haben in der Altenpflege 13.000 neue Stellen für Pflegefachkräfte und 20.000 Stellen für Pflegeassistenzkräfte neu geschaffen und neu finanziert.
Doch von den 13.000 Stellen sind bislang, trotz der Finanzierungsgarantie des Bundes, erst 3.600 besetzt. Dafür verwies Familienministerin Franziska Giffey auf die Reform der Pflegeausbildung, die seitdem zumindest mehr Zuspruch erhält. Der Beruf ist anstrengend und zeitaufwendig und nach wie vor nicht wirklich gut bezahlt. Aber für die Beschäftigten selbst ist es nicht das Geld allein, das sie an ihrem Job zweifeln lässt. Wenn vielen die Arbeit über den Kopf wächst, weil nicht genügend Kolleginnen und Kollegen da sind, hat das auch eine Wirkung.
Und deshalb ist es wichtig, dass mit diesen erhöhten Mindestlöhnen verbunden ist, dass es zusätzlich zum gesetzlichen Urlaubsanspruch dieses Jahr für alle Beschäftigten in der Pflege 5 extra Urlaubstage gibt und in den Jahren 2021 und 2022 dieser Anspruch steigt auf jeweils 6 zusätzlich bezahlte Austage.
Erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil. Denn beim Einkommen gibt es inzwischen einen verbindlichen Mindestlohn für Pflege und für Hilfskräfte, aber noch immer keinen allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die Pflegekräfte. Das liegt an der zersplitterten Branche und an der Weigerung der privaten Arbeitgeber.
Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass das gelingt. Eine Einigung ist in Reichweite. Und ich nutze die Gelegenheit, auch an dieser Stelle an alle Beteiligten zu appellieren, diese Chance auf einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag zu nutzen und sich anzuschließen.
Aber das, so Hubertus Heil, dürfte wohl erst frühestens Anfang des kommenden Jahres der Fall sein. Wobei da schnell deutlich wurde, dass die Finanzierungsfrage noch nicht geklärt ist. Spahn möchte nämlich nicht, dass die Mehrkosten den Versicherten und Angehörigen aufgebürdet werden. Das will er mit seinen Plänen zur Pflegereformfinanzierung vermeiden. Da aber wäre auch der Finanzminister gefragt, der heute nicht mit am Tisch saß.
Volker Fintermer war das. Die Meldung von BioNTech vom Wochenanfang, nach der ein Corona-Impfstoffkandidat im Test eine erstaunlich hohe Wirksamkeit erzielt habe, hat die Welt geradezu elektrisiert. Hoffnung also am Corona-Horizont, die von einem jungen Unternehmen kommt, das zwar mit dem US-Konzern Pfizer einen Pharma-Giganten an seiner Seite hat, aber trotzdem noch der Rubrik Start-up zuzurechnen ist. Wie sieht es aber in Corona-Zeiten grundsätzlich aus mit jungen Unternehmen? Wie kommen die an das wichtige Wagniskapital? Gelingt das überhaupt? Bianca von der Au dazu.
BioNTech hatte vor 12 Jahren mit den Hexal-Gründern Strüngmann starke Investoren hinter sich und ein Startkapital von 180 Millionen Euro. Der Erfolg war nicht vorprogrammiert. Gerade in der frühen Phase ist das Risiko, mit einer Idee zu scheitern, sehr hoch. Da braucht es private Investoren mit einem langen Atem, sagt Paul Wolter vom Bundesverband Deutscher Startups.
Startups werden nicht über Fremdkapital, das heißt nicht über Darlehen finanziert. Das heißt, es gibt einen Investor, der ist von dem Startup und das Gründerteam überzeugt und sagt, ich möchte bei euch einsteigen, ich gebe euch Geld.
Das bedeutet aber auch ein hohes persönliches Risiko für den Investor. 8 bis 9 von 10 Ideen scheitern. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind Geldgeber vorsichtiger geworden und investieren weniger in neue Start-ups, sagt Michael Burkhardt, Leiter Region Mitte bei der Beratungsgesellschaft PwC. Durch regelmäßige Befragungen kennt er die Bedürfnisse junger Unternehmen.
Wir haben ganz häufig die Situation, wir haben eine geniale Idee. Es fehlt aber daran, die Idee entweder weiterzuentwickeln, dann ist es eben die Frage auch des Geldes, wenn man investieren muss, oder es fehlt an Rechtsberatung, wie komme ich überhaupt durch den Behördendschungel durch? Und das Letzte ist, ja, jetzt habe ich eine tolle Idee, ich habe eine Zulassung, wie kriege ich das am Markt platziert?
Das Potenzial an deutschen Hochschulen sei enorm. Hier werden Ideen von morgen geboren, aber scheitern oft an der Umsetzung. Und da kommen Menschen wie Paul-Josef Patt ins Spiel. Er investiert seit über 20 Jahren in Start-ups, vor allem im Technologiebereich. Mit seiner Firma eCapital verwaltet er ein Fondsvolumen von 220 Millionen Euro.
Zwischen Technologie und Markt, das braucht in der Regel viel Geld, um aus einem Produkt, was ein Startup entwickelt hat, nachher eine Serienreife zu machen und zu wettbewerbsfähigen Preisen, das auch heißt auch in gewissen Stückzahlen, dieses Produkt in den Markt zu bringen, Marketing, Vertrieb aufzubauen. Dafür wird Venture Capital gebraucht und dieses Venture Capital ist in Deutschland zu wenig vorhanden.
Venture Capital, das sogenannte Risiko- oder Wagniskapital. Aus Sicht von Investor Patt ist Deutschland hier Entwicklungsland. Häufig steigen in der entscheidenden Wachstumsphase ausländische Investoren bei jungen Unternehmen ein. Doch hat die Bundesregierung das Problem offenbar erkannt. Im kommenden Jahr soll ein milliardenschwerer Start-up-Fonds aufgesetzt werden, um das Potenzial der Innovationen Made in Germany weiter zu fördern.
Bianca von der Au war das. Donald Trump klebt zwar weiter im Weißen Haus, wie es aussieht, werden aber einige seiner Projekte allmählich fallen gelassen. So wird am Verbot der Videoplattform TikTok, mit dem Trump einen Konflikt zwischen chinesischen und amerikanischen Tech-Firmen losgetreten hatte, wohl nicht weitergearbeitet. Arthur Landwehr dazu.
TikTok-Fans in den USA können vorläufig weiter die App auf ihr Smartphone laden, Videos aufspielen und anschauen. Die Anordnung, die vor allem unter Jugendlichen populäre chinesische Plattform abzuschalten, hat das Handelsministerium bis auf Weiteres ausgesetzt. Eigentlich hätte bis gestern der Anbieter ByteDance den Betrieb an amerikanische Firmen übertragen müssen. Aber Verhandlungen mit Oracle und Walmart waren zu keinem Ergebnis gekommen, was ursprünglich das Aus für TikTok bedeutet hätte. Aber schon in den vergangenen Wochen hatten Kreative, die mit ihren TikTok-Videos ihren Lebensunterhalt verdienen, geklagt und Gerichte mehrere Anordnungen der Trump-Regierung für unverhältnismäßig erklärt. Donald Trump hatte TikTok immer als Sicherheitsrisiko bezeichnet, als Plattform, mit der China an Informationen über Bürger der USA kommen könnte. Deshalb sollte das US-Geschäft des chinesischen Unternehmens unter amerikanische Kontrolle kommen. Dies geriet in den amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt, wurde Teil des Kampfes um technische Vorherrschaft. China verbot mit einer neuen Regelung den Verkauf von bestimmter Software ohne staatliche Erlaubnis und machte damit den Verkauf von TikTok unmöglich.
Arthur Landwehr war das. In der kommenden Woche gibt es wieder einen Autogipfel mit Industrievertretern und der Politik. Die Branche hat bekanntermaßen einen engen Draht zur Politik. Wird das hinterfragt, dann wird meist auf die zentrale Bedeutung der Branche für Wachstum und Arbeitsplätze hingewiesen. Stimmt das aber überhaupt in jedem Fall? Silke Hane ist der Frage nachgegangen.
Noch arbeiten in Deutschland fast 1 Million Menschen in der Autoindustrie.
Der Motor der deutschen Wirtschaft ist ins Stottern geraten.
Wir haben schon sehr, sehr viel Zeit verloren für die Beschäftigten.
800.000 Arbeitsplätze hängen an der Autoindustrie.
Weil davon viele 10.000 Arbeitsplätze abhängen.
Autoindustrie bedeutet für Deutschland Wohlstand.
Wir werden um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen.
Bis hierhin stimmt die These. Bei wenig anderen Branchen wird die Anzahl und Bedeutung der Arbeitsplätze so oft öffentlich hervorgehoben wie bei der Autoindustrie. Man könnte meinen, ohne die geht in Deutschland gar nichts. Das stimmt aber natürlich nicht. Wie immer ist alles relativ, sagt einer, der es wissen muss. Enzo Weber leitet den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg.
Also die Autobranche verfügt über relativ viele Arbeitsplätze, aber es gibt andere Branchen, die haben deutlich mehr. Also bei Auto, da gibt es deutlich weniger als 1 Million. In anderen Branchen, da geht es um einige Millionen Arbeitsplätze. Also da ist Auto jetzt sicherlich nicht vorne dran.
Arbeitsplatzintensiv seien zum Beispiel der Kunst- und Kulturbereich, das Gastgewerbe, der Einzelhandel und andere Dienstleistungen. Branchen also, die nun bis Ende November teilweise wieder heruntergefahren wurden. Die Anzahl der Arbeitsplätze in einem Wirtschaftszweig ist jedoch nicht allein entscheidend für seine ökonomische Bedeutung. Auch die Bezahlung der Beschäftigten spielt eine Rolle, denn diese entscheidet letztlich über die Kaufkraft, mit der wiederum andere Bereiche der Wirtschaft gestärkt werden. Oder auch darüber, wie viel Steuern die Beschäftigten zahlen.
In der Automobilindustrie gibt es zahlreiche Arbeitsplätze, die durch die über Jahrzehnte vorhandenen Tarifverträge und die starke Produktivitätsentwicklung auch wirklich sehr gut bezahlt sind. Von daher geht es bei diesen Arbeitsplätzen auch um gesamtwirtschaftliche Effekte, weil zum Beispiel, wenn diese Einkommen wegfallen, deutlich weniger konsumiert wird. Trotzdem hängen an anderen Branchen noch deutlich mehr Arbeitsplätze, sodass da auch die Konsumwirkungen noch größer wären.
Um wie viel der Konsum in der Gesamtwirtschaft sinkt, wenn eine Branche in der Krise steckt, lässt sich berechnen. Zum Beispiel, indem man einen Produktionsrückgang für diese Branche annimmt. Enzo Weber und 3 weitere Forscher haben das für 20 Branchen mit besonders hohem Anteil an der deutschen Wertschöpfung untersucht. Der Einfachheit halber nahmen sie jeweils eine um 1 Milliarde Euro niedrigere Bruttowertschöpfung in diesen Branchen an. Besonders drastisch auf den gesamtwirtschaftlichen Konsum würde sich eine Krise des Einzelhandels auswirken. Denn hier arbeiten rund 3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Würde die Bruttowertschöpfung um 1 Milliarde Euro sinken und viele Beschäftigte ihren Job verlieren, würde der Gesamtkonsum in Deutschland um gut 10 Milliarden Euro einbrechen. Andere Wirtschaftszweige mit hoher Konsumwirkung sind das Gastgewerbe, Dienstleistungen in der Kunst, Kultur und im Glücksspiel sowie in Sport und Unterhaltung. Die Autoindustrie kommt erst auf Platz 8. Ginge die Wertschöpfung der Branche um 1 Milliarde Euro zurück, hätte das eine negative Konsumwirkung von 1,5 Milliarden Euro. Ausschlaggebend für das Wirtschaftswachstum insgesamt ist aber nicht nur der inländische Konsum, sondern bekanntermaßen auch der Export. Und hier kommt das produzierende Gewerbe ins Spiel: Maschinenbau, Chemieindustrie und eben auch Automobilbau. Die Industriebranchen haben einen besonders hohen Anteil an der wirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland. Das ist, so sagt Enzo Weber, das Geschäftsmodell der Bundesrepublik, weshalb er trotz der nicht herausragend wichtigen Rolle für Arbeitsmarkt und Konsum der Meinung ist,
also es wäre sicherlich nicht klug, einen Kurs zu fahren, der darauf abzielt, zum Beispiel die Bedeutung der Automobilindustrie noch weiter herunterzufahren. Denn wenn man sieht, was da an Investitionen jetzt abläuft, wenn man sieht, wie stark da in Richtung Innovation gedrängt wird, wenn man sieht, wie wichtig das ist, am Ende auch, um gegen den Klimawandel anzugehen, dann sieht man, dass die Bedeutung gerade dieses Automobilsektors sehr hoch ist. Dementsprechend sollte man darauf setzen, dass hier eine Entwicklung, eine technologische Entwicklung stattfindet und die auch voranbringen.
Wenn davon die Rede ist, die Jobs in der deutschen Autoindustrie zu erhalten, geht es also nicht nur um eine bloße Zahl.
Silke Hane war das. Und wir bleiben in der Autowelt. Für den VW-Konzern ist Dieselgate vorbei. Die Zukunft ist für Volkswagen elektrisch. Der Aufsichtsrat hat grünes Licht für milliardenschwere Investitionen gegeben. Dietrich Mohaupt dazu.
Mehr Tempo beim Konzernumbau in Richtung Elektromobilität, trotz Corona-Krise und konjunktureller Unsicherheiten. VW will und muss, nicht zuletzt wegen der im Green Deal verschärften Klimavorgaben der EU, die Ausgaben für klimaschonende Antriebe und die Digitalisierung der Fahrzeugflotte deutlich erhöhen. Rund 73 Milliarden und damit fast jeder zweite Euro des gesamten Investitionsbudgets von 150 Milliarden Euro soll deshalb in den nächsten 5 Jahren in diese Bereiche fließen. Der Schwerpunkt werde dabei auf der Entwicklung eigener Software für neue Fahrzeugmodelle liegen, kündigte Konzernchef Herbert Diess an. Aber auch in die Werke will VW weiter kräftig investieren, um den Wandel voranzutreiben. Mehr als 16 Milliarden Euro sind allein für die 6 niedersächsischen Standorte geplant. Für Ministerpräsident Stefan Weil ein äußerst positives Signal.
Niedersachsen wird ein Zentrum der Elektromobilität im internationalen Maßstab werden. Das ist etwas, was uns unter dem Gesichtspunkt der Zukunftsfähigkeit des Industrielandes Niedersachsen nur sehr zufriedenstellen kann.
Insgesamt 35 Milliarden Euro will VW in den kommenden 5 Jahren investieren, um die Elektromobilität entscheidend voranzubringen. Ein Kraftakt, den der Konzern zunächst überwiegend aus dem weiteren Verkauf von Verbrennern und weiteren Einsparungen finanzieren will. So ist zum Beispiel geplant, bei vielen Modellen die große Auswahl an Ausstattungen bzw. Antriebs- und Getriebevarianten zu reduzieren. Wenig gefragte Modelle sollen ganz aus dem Angebot gestrichen werden. Insgesamt sieht aber Aufsichtsrat Hans-Dieter Pötsch den Konzern vor dem Hintergrund eines moderaten Wachstums der Weltwirtschaft gut gerüstet für die Zukunftsaufgaben. Allerdings, so der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Bernd Osterloh, setze man dabei auch auf stärkere Unterstützung der Autoindustrie durch die Politik, zum Beispiel durch die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für den dringend notwendigen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Und mit Blick auf die verschärften Klimaziele der EU wird auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil noch einmal sehr deutlich. Ohne weiteren schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien werde das nicht machbar sein, betonte er.
Die Energiewirtschaft muss dann aber auch unterstützt werden. Es macht keinen Sinn, wenn wir viele, viele Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen haben, aber der Strom nach wie vor auf der Basis von Kohle produziert wird.
Um die künftig noch strengeren CO2-Werte einhalten zu können, muss nach VW-Schätzungen in spätestens 10 Jahren die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge elektrisch angetrieben sein. Bisher war man in Wolfsburg für 2025 von einem Elektroanteil von 20-25% ausgegangen.
Dietrich Mohaupt war das. VW also mit einem enormen Budget für die Elektromobilität. Nehmen wir das mit in den Börsensaal zu Dorothee Holz. Interessant übrigens als Begleiteffekt zu den Milliarden, die VW mobilisieren kann. Laut einer Studie, über die der Spiegel gerade berichtet hat, hat Dieselgate einen gesellschaftlichen Schaden angerichtet, der auf 20 Milliarden Euro taxiert wird. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das zeigt zweierlei, Frau Becker. VW hat trotz des Dieselskandals, der den Konzern selbst ja auch Abermilliarden gekostet hat, trotzdem gut verdient und wird sich jetzt ganz auf die E-Mobilität stürzen. Gleichzeitig hat VW der Technik und der Umwelt großen, ja irreparablen Schaden zugefügt. Forscher der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen haben sich die volkswirtschaftlichen Kosten der überhöhten Abgaswerte vorgeknöpft. Kosten zum Beispiel der verstärkten Luftverschmutzung. Der Diesel wurde durch die Abgastricks ja zum umweltschädlichsten Antrieb und sein Ruf dauerhaft beschädigt. Dabei hätte ein moderner Diesel durchaus eine Alternative zu E-Autos sein können, so die Forscher, weil die externen Kosten nämlich oft niedriger seien.
Blicken wir auf den Aktientag.
Der deutsche Aktienmarkt kam heute nicht so recht in Schwung. Das lag an den beunruhigenden Corona-Zahlen. Wie es aussieht, könnten die Teilschließungen weiter fortbestehen und der Schaden für die Wirtschaft größer werden. Trotzdem gibt es ja auch Hoffnungszeichen, Hoffnung auf einen Impfstoff. Das hatte dem DAX zu Wochenbeginn sagenhafte Gewinne beschert. Zum Wochenschluss steht der DAX 0,5% höher bei 13.109 Punkten. Im Vergleich zum letzten Freitag sind das aber gut 600 Punkte mehr.
Neben den Aktien reagieren ja auch immer die Devisenmärkte sehr sensibel auf politische Ausschläge. Nach Boris Johnsons Kommunikationschefs will ihm wohl auch sein engster Vertrauter den Rücken kehren. Dominic Cummings geht und das Pfund reagiert.
Und das Pfund steigt gegenüber Euro und Dollar. Dabei herrscht gerade ein echtes Regierungschaos in London. Cummings galt nicht nur als Strippenzieher und schlechter Manager der Corona-Pandemie, sondern auch als Befürworter eines harten Brexits. Jetzt macht man sich wieder mehr Hoffnung, dass es doch noch zu einer geregelten Trennung kommt. Der Euro auch etwas höher bei einem Dollar 18.
Zurück zu den Aktien. Wer im DAX war auffällig?
Auffällig schwach war Delivery Hero, der Essenslieferant aus Berlin, der ja als Corona-Gewinner gilt. Der hat einen Dämpfer in Südkorea bekommen. In Südkorea plant Delivery Hero eine große Übernahme. Die Kartellbehörden dort verlangen aber die Veräußerung einer wichtigen Tochter und die Aktien, die rutschen um 6% ab.
Dann noch eine Neuigkeit aus dem Wirecard-Schattenreich. Heute mal die Mitarbeiter der BaFin haben von Anfang 2018 bis zur Insolvenz in rund 500 Fällen private Finanzgeschäfte mit dem Unternehmen gemacht. Das ergab eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Franz Schäffler. Beim Finanzministerium gab es Reaktionen.
Also die gibt es höchstens noch im Untersuchungsausschuss. An der Börse ist Hopfen und Malz verloren. Die Aktien notieren nur noch bei rund 60 Cent. Als die BaFin-Mitarbeiter fleißig gehandelt haben, immer noch im Juni, da kostete eine Wirecard-Aktie übrigens noch etwa 100 Euro. Und zu Anleihen, da gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,51%. Und Gold hat sich verteuert auf 1.893 Dollar.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute hier verabschiedet sich Birgit Becker.